Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabsite. Heute einmal mit einem Thema, das weder einen medizinischen noch gesundheitspolitischen Bezug zum Diabetes hat, sondern einen juristischen. Diabetes und Schwerbehinderung ist für viele Diabetiker ein Thema. Sie fragen sich immer wieder, soll ich einen Schwerbehindertenausweis beantragen oder lieber doch nicht? Über die Vor- und Nachteile eines Schwerbehindertenausweises spreche ich jetzt mit einem bekannten Experten auf dem Gebiet Diabetes und Recht, den viele von Ihnen kennen werden. Mein Gast ist Rechtsanwalt Oliver Ebert aus Stuttgart, selbst Typ-1-Diabetiker und seit vielen Jahren im Bereich Diabetes tätig. Sei es im Online-Bereich, zum Beispiel Diabetes Forum, Diabetes Friends und die Software Diabas, oder als Autor des Buches Diabetes und Rechtsfragen sowie zahlreicher Artikel im Diabetes-Journal und anderen Medien, um nur einige seiner Aktivitäten zu nennen. Herzlich willkommen, Oliver Ebert. Herr Ebert, macht es für einen Diabetiker Sinn, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen?
Ja, man muss allerdings unterscheiden, auf die persönliche Lebenssituation und auch vom Alter des Betroffenen abhängig zu machen. Für junge Menschen macht es eigentlich keinen Sinn, weil das ganze Leben möglicherweise dadurch auch vorbelastet wird. Sinn macht es frühestens dann, wenn man von den Vorteilen profitieren will, beispielsweise vorzeitiger Renteneintritt oder eben im Arbeitsleben den erhöhten Kündigungsschutz.
Das wäre ja auch für zumindest junge berufstätige Typ-1-Diabetiker nicht uninteressant. Soweit ich weiß, gibt es ja auch ab einem bestimmten Grad der Schwerbehinderung die Möglichkeit, mehr Urlaub zu haben.
Gut, das setzt aber natürlich voraus, dass man schon eine Arbeitsstelle hat. Deswegen sagte ich, für ganz junge Menschen, die noch am Anfang ihres Berufslebens stehen, bringt es eigentlich gar nichts. Wenn man natürlich eine Tätigkeit hat, wenn man ein Beschäftigungsverhältnis hat, dann kann man über eine Schwerbehinderung, das heißt einen Grad der Behinderung von mindestens 50, die Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen. Dazu zählt ein erhöhter Kündigungsschutz, aber auch Zusatzleistungen wie 5 Tage Sonderurlaub oder entsprechend die Freistellung von Mehrarbeit.
Wir haben jetzt gerade eben schon über Schwerbehindertenausweis, Schwerbehinderung und Grad der Behinderung gesprochen. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, wo da die Unterschiede liegen? Ich glaube, das ist vielen, die sich vorstellen, ich beantrage das jetzt mal gar nicht so bewusst.
Da müssen wir ein bisschen ausführen, um die Hintergründe auch darzustellen. Das soziale Sicherungssystem, hier geregelt im SGB IX, sagt aus, dass Menschen, die aufgrund ihrer körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen in irgendeiner Form benachteiligt sind, am sozialen Leben teilzuhaben, dass die bestimmte sogenannte Nachteilsausgleiche bekommen sollen. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass die Beeinträchtigungen in irgendeiner Form kompensiert werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie stellt man fest oder wie wird ausgedrückt, in welchem Maße jemand in irgendeiner Form so eine Beeinträchtigung erfährt. Und das Ganze ist in Form des Systems der Grad der Behinderungen definiert im sozialrechtlichen System. Und es läuft wie folgt ab. Der Betroffene, der eine Behinderung feststellen lassen will, reicht einen entsprechenden Antrag ein bei seinem zuständigen Versorgungsamt, indem er sämtliche Krankheiten auflistet und Beeinträchtigungen darstellt, die er glaubt, die sich auswirken auf sein entsprechendes Leben.
Wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, beim Versorgungsamt, wo ist sowas angesiedelt? Also kann ich das im Rathaus finden oder wo wende ich mich dahin?
Also es ist bundesweit unterschiedlich, aber in der Regel ist es im Kreis. Da gibt es also im Kreis eine entsprechend zuständige Stelle. Ich würde aber empfehlen, zur Not einfach bei der Gemeinde anzurufen, bei der Ortsverwaltung, bei der Stadtverwaltung. Die wissen es auf jeden Fall und können die richtige Stelle dann benennen.
Und schicken die mir Formulare zu oder muss ich dann von mir aus alles hinschicken, was ich jetzt habe? Also ich habe Diabetes, ich muss oft testen und das beeinträchtigt mich da oder dort oder wie läuft das?
Also der Antrag ist grundsätzlich formlos. Also man kann ganz einfaches Schreiben machen, indem man sagt, hier beantrage eine Behinderung festzusetzen. Ich habe die und die Beeinträchtigungen. Aber es empfiehlt sich, Vordrucke zu verwenden, die kostenlos zur Verfügung stehen. Die kann man auf den Ämtern mitnehmen, die liegen dort aus. Die gibt es aber im Internet zum Herunterladen.
Zum Beispiel auf einer Ihrer Internetseiten?
Derzeit noch nicht, nee. Also Sie können aber die entsprechend von den Behördenseiten runterladen oder einfach mal in Google eingeben, Antrag auf Schwerbehinderung und dann finden Sie genug PDFs, die man dann entsprechend nutzen kann.
Für diese erste Antragstellung, die ich formlos ja auch alleine machen kann, macht es da Sinn, meinen Arzt vorher zu konsultieren und sagen, schreiben Sie mir doch mal einen Attest, dass ich behindert bin, oder?
Es ist ganz klar, die Behörde muss ja anhand der eingereichten Unterlagen entscheiden, ob überhaupt hier eine Beeinträchtigung vorliegt. Und das wird sie natürlich nicht tun, wenn nur der Betroffene schreibt, wie schlecht es ihm geht. Also ich würde natürlich empfehlen, hier möglichst umfassende und ausführliche Aufzeichnungen und Dokumentationen vorzulegen. Im Fall des Diabetes auf jeden Fall ein Attest vom Arzt, in dem die Stoffwechsellage beschrieben wird, in dem der Arzt auch ganz klar erklärt, welche Auswirkungen sich aufgrund der Diabeteserkrankung ergeben. Beispielsweise die Hypoglykämien, beispielsweise auch die Überzuckerungen, beispielsweise auch die Begleitkomplikationen, die momentan mit verbunden sind, Folgeschäden sowieso. Und das Ganze natürlich auch in irgendeiner Form anschaulich dann belegen in Form von Tagebuchaufzeichnungen, die man markiert, die man farblich hervorhebt oder Atteste und Laborberichte natürlich.
Und dann geht das Ganze an die Behörde, ans Versorgungsamt. Herr Ebert, was würden Sie sagen, kriege ich dann sofort den beantragten Grad der Schwerbehinderung oder hat das eventuell noch mehr Folgen? Muss ich darauf lange warten?
Da müssen wir zunächst mal den Schritt dann weiter noch gehen. Man müsste erst mal sich betrachten, wie läuft das überhaupt dann ab? Die Behörde bekommt die Unterlagen auf den Tisch und dann stellt sich die Frage, ja, wie soll ich jetzt den Diabetes denn einschätzen? Und dazu muss man wissen, es gibt die sogenannte Versorgungsmedizinverordnung seit 1. Januar dieses Jahres, in der zum ersten Mal seit langem auch gesetzlich jetzt so vorgeschrieben, normativ vorgeschrieben ist, wie die Behörden auch entsprechend Krankheiten einzuschätzen haben. Da gibt es eine Anlage mit den sogenannten versorgungsmedizinischen Grundsätzen und da ist für eine Vielzahl von Indikationen, von Beeinträchtigungen sind Vorschläge oder Regelungshinweise definiert, wie eine entsprechende Beeinträchtigung einzustufen sei. Und bei Diabetes ist es so, dass wir eine Abstufung haben zwischen 0, also Gradbindung von 0, bis 50 und mehr auf einer Skala von 100, wie der Diabetes entsprechend hier zu bewerten sei. Und wesentlich für die Frage der Schwerbehinderung ist, ob eine instabile Stoffwechsellage vorliegt, einschließlich gelegentlich schwerer Hypoglykämien.
Ob der Blutzucker oft rauf und runter geht.
Genau, da sind wir schon bei der Frage, wie ist eine instabile Stoffwechsellage denn überhaupt zu beschreiben? Und da gibt es relativ wenig Literatur bislang dazu, oder ich kenne zumindest keine. Gerichtsentscheidungen gibt es auch noch keine. Bis zum 1. Januar war das nach den vormaligen sogenannten Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit geregelt. Da ging es vor allem um die schwere Einstellbarkeit. Das war genauso ein Gummibegriff, den man natürlich beliebig ausführen konnte. Hier, um zurückzukommen auf Ihre Frage, instabile Stoffwechsellage würde ich jetzt mal aus juristischer Sicht vor allem auch noch beschreiben. Häufige Schwankungen, relativ wechselhaftes Blutzuckerverhalten, natürlich eine gewisse Abwechslung zwischen Unterzuckerungen und Überzuckerungen, vielleicht auch entsprechend kein allzu starres Insulinschema und allgemein halt eher eine schlechtere Compliance.
Gut, es geht jetzt sehr ins Detail. Auf jeden Fall scheint es nicht ganz einfach zu sein, einen Antrag zu stellen, um einen Grad der Schwerbehinderung oder einen Schwerbehindertenausweis sogar zu bekommen. Umso wichtiger eigentlich meine nächste Frage, welche Vorteile hat es denn, so einen Schwerbehindertenausweis oder mindestens einen Grad der Schwerbehinderung zu haben?
Also ich möchte vielleicht doch noch eins anfügen, also man sollte sich nicht abschrecken lassen. Jeder Betroffene kann das machen, der Antrag ist auch kostenfrei, es kostet nichts und man kann es versuchen. Und selbst wenn man keine Schwerbehinderung bekommt, also einen Grad der Behinderung von 50, kann man vielleicht doch einen Grad der Behinderung bekommen, der darunter liegt, beispielsweise einen Grad der Behinderung von 30. Und der reicht aber auch aus, um schon bestimmte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen. Da kommen wir nachher wahrscheinlich dann noch drauf, wo ich das noch erklären würde. Also einen Antrag kann man auf jeden Fall stellen, sollte man auch machen, wenn man denkt, dass einem die Vorteile was bringen. Und was hier an Vorteilen verbunden ist, das kann man natürlich jetzt hier noch ein bisschen anschaulicher darstellen.
Was für Vorteile hat ein junger Mensch, was für Vorteile hat ein älterer Mensch?
Also da müssen wir wieder differenzieren, was bedeutet jung. Wenn man mit jung meint Kind, dann hat das Kind eigentlich nur wenig davon, sondern da haben natürlich die Eltern in erster Linie was davon, weil sie einen höheren Steuerfreibetrag bekommen von bis zu 3.700 Euro pro Kind und möglicherweise profitieren, dass das Kind entsprechend öffentliche Verkehrsmittel kostenlos benutzen darf. Der Nachteil will ich hier aber auch gleich unterstreichen, die Schwerbehinderung des Kindes wird aktenkundig. Und das Kind trägt die Belastung, die potenzielle Belastung natürlich sein ganzes Leben lang mit sich. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass auch psychische Probleme damit einhergehen können, wenn das Kind eigentlich von vornherein als behindert gebrandmarkt ist oder zumindest sich so fühlt, dann ist sicher nicht auszuschließen, dass das in irgendeiner Form sich auch psychisch niederschlagen kann.
Ich kann nicht zum Versorgungsamt gehen und dann sagen, so hier ist, ihr habt einen Grad der Schwerbehinderung von 30% bei mir festgestellt, aber jetzt ist meine Stoffwechsellage eigentlich auch viel besser und ich will das gar nicht mehr.
Also das ist eine irre Meinung, die häufig kursiert. Also wenn man seinen Ausweis zurückgibt, dann kann man natürlich seine Rechte nicht wahrnehmen, bleibt aber trotzdem natürlich im gesetzlichen Sinne dann auch weiterhin behindert. Und für die Kinder ist es natürlich insoweit problematisch, wenn eine Schwerbehinderung beantragt wurde, ist natürlich das aktenkundig. Wir wissen auch nicht, wo das in Zukunft vielleicht noch weiterhin gespeichert wird oder wo ein Datenaustausch erfolgen wird. Und deswegen ist es natürlich immer mit sehr, sehr kritischem Hintergrund auch zu hinterfragen, ob man für ein Kind, also für einen jungen, ganz jungen Menschen, eine Schwerbehinderung tatsächlich beantragt.
Dann kommen wir mal zu den Jungen im Sinne Erwachsen, aber noch nicht jenseits der 60 oder älter, also die im Berufsleben stehen oder in der Ausbildung stehen. Und vielleicht können wir das ganz kurz machen. Wirklich nochmal zu sagen, welche Vorteile hat es?
Also die Vorteile liegen vor allem in dem erhöhten Kündigungsschutz. Jemand, der einen Schwerbehindertenausweis hat, Grad der Behinderung von 50, dem kann ohne Zustimmung der Integrationsbehörde nicht gekündigt werden. Also salopp zu sagen, der Arbeitgeber tut sich wahnsinnig schwer, jemanden mit der Schwerbehinderung auch loszuwerden. Umgekehrt erklärt es natürlich auch, dass es erhebliche Vorbehalte gibt, Menschen mit einer Schwerbehinderung einzustellen.
Muss ich das denn, wenn ich mich irgendwo vorstelle, gleich sagen, ich bin Diabetikerin, ich bin schwerbehindert, habe einen Schwerbehindertenausweis?
Sie müssen nicht und Sie sollten auch nicht. Es besteht kein Rechtsanspruch des Arbeitgebers, dass Sie ungefragt irgendwelche Krankheiten oder gar eine Schwerbehinderung mitteilen, außer in den Fällen, wo sich durch die Krankheit wirklich schon ergeben würde, dass Sie für die Tätigkeit überhaupt nicht in Frage kämen. Wenn Sie also von vornherein genau wüssten, dass Sie aufgrund der Krankheit ohnehin die Tätigkeit nicht ausüben. Im Falle des Diabetes ist es eigentlich unvorstellbar. Nein, zu allen Berufsbildern spielt die Diabeteserkrankung keine vorrangige Rolle.
Außer ich würde eventuell Pilot werden wollen oder Taxifahrer, was ja immer noch Diabetes nicht so ganz selbstverständlich ist.
Nein, eigentlich nicht unbedingt, weil wir haben ja beim Taxifahrer die behördliche Zulassung von der Straßenverkehrsbehörde und wenn die vorliegt, dann gibt es auch gar keinen Grund, das dem Arbeitgeber anzugeben. Weil in dem Moment, in dem die Behörde eigentlich die Personenbeförderungserlaubnis erteilt hat, besteht überhaupt kein Problem, den Beruf auch auszuüben. Das heißt, wenn der Betroffene im Besitz der Fahrerlaubnis ist, darf er die Person befördern. Und es besteht auch kein Grund, das dem Arbeitgeber mitzuteilen. Anders sieht es aus beim Piloten. Da ist es natürlich ein bisschen problematischer, aber auch da würde ich nicht ungefragt das Ganze mitteilen, sondern da wird es sich ohnehin im Rahmen der flugmedizinischen Untersuchung dann ergeben. Also insoweit ist die Frage hier eigentlich gar nicht so tatsächlich dann relevant.
Dann kommen wir nochmal zurück auf die Vor- und Nachteile, die jetzt mit dem Schwerbehindertenausweis oder mit dem Antrag auf Grad der Schwerbehinderung verbunden sind für Berufstätige. Also Sie haben Kündigungsschutz, Sie haben eventuell auch steuerliche Erleichterungen und...
Also ein wichtiger Punkt ist eben der Kündigungsschutz und die Vergünstigung oder die Erleichterung im Arbeitsleben, also Freistellung von Mehrarbeit, dann die entsprechende Unterstützung im Bereich von Arbeitsmitteln, das heißt der Arbeitgeber, der muss auch Sorge tragen, dass Schwerbehinderte integriert werden, der Steuerfreibetrag, der für manche Leute eine Rolle spielt und natürlich, das ist nicht zu vergessen, die Möglichkeit vorzeitig in Rente zu gehen ohne Abzug. Man kann also mit 63 ohne Abzug in Rente gehen oder mit 60 sogar schon mit Abzügen und das ist natürlich gerade für ältere Menschen ein sehr großer Vorteil.
Und was gibt es jetzt so in der Gruppe der berufstätigen Menschen auch Nachteile oder sind die überwiegend die Vorteile sowieso oder gibt es gar keine Nachteile?
Nachteile sind insoweit die, dass Schwerbehinderte natürlich von Arbeitgeberseite nicht sonderlich gern gesehen werden in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Man muss sich klar sein, dass gerade in kleineren Betrieben eine Schwerbehinderung oftmals ein K.O.-Kriterium darstellen kann und Leute, die hier eine Schwerbehinderung haben, oftmals das Problem haben, dass sie gemobbt werden. Auch wenn formal natürlich ein Kündigungsschutz besteht, müssen die Leute oftmals mitrechnen, dass sie einfach vom Arbeitgeber versucht werden, mit allen Mitteln hierher rausgeworfen zu werden oder einfach gemobbt zu werden. Da gibt es dann die seltsamsten Fallkonstellationen, aber man merkt einfach, dass die Leute systematisch zum Teil auch fertig gemacht werden. Das zweite ist das Problem mit den Kollegen. Gerade im Bereich des Diabetes, da sieht man die Beeinträchtigung meistens nicht auf den ersten Blick. Und dann ist es oftmals natürlich schwer zu vermitteln, wenn ein Diabetiker, der eine Schwerbehinderung hat, dann sagt zu seinen Kollegen, so Leute, ich gehe jetzt heim, ich mache keine Mehrarbeit, viel Spaß noch. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sowas zu Problemen führt und auch zu Mobbing durch Kollegen und Arbeitskollegen natürlich dann beitragen kann. Und die Fälle sind eigentlich sogar sehr häufig, dass die Betroffenen, weil sie allzu offensiv natürlich auf ihre Rechte pochen, die ihnen zwar formal zustehen, aber den Kollegen eigentlich nicht nachvollziehbar erscheinen, dass sie dadurch dann natürlich massive Probleme dann auch bekommen.
Also verstehe ich Sie jetzt richtig, Herr Ebert, wir würden sagen, jemand, der im Berufsleben steht, der nicht wirklich besonders beeinträchtigt ist durch seinen Diabetes, da ist es eigentlich nicht zu empfehlen, gerade der Schwerbehinderung zu beantragen oder nur in ganz wenigen Fällen?
So würde ich es nicht sagen. Ich empfehle eigentlich immer, wenn eine Gefahr besteht, dass der Arbeitsplatz vielleicht verloren geht, darüber nachzudenken, eine Schwerbehinderung zu beantragen. Aber dann empfehle ich gleichzeitig, den Ausweis, den man dann bekommt, vielleicht einfach in die Schublade zu legen für den Fall, dass man ihn denn mal braucht. Nämlich dann, wenn nämlich eine Kündigung droht. Und vielleicht einfach auch darüber nachzudenken, ob es sein muss, dass man vielleicht die 5 Tage Sonderurlaub denn tatsächlich nimmt oder sich wirklich von mehr Arbeit freistellen lässt. Die meisten Betroffenen, die brauchen sowas vielleicht ja gar nicht.
Dann kommen wir doch mal zu denen, die älter sind, die also vielleicht sogar schon in Rente sind. Gibt es da Vor- und Nachteile? Oft haben die ja auch noch andere Krankheiten, wo dann auch noch ein Schwerbehindertenausweis vielleicht mehr Sinn macht. Wie sieht das da aus? Was gibt es da für Vor- und Nachteile?
Also ältere Menschen, die auch am Ende eher ihrer Lebensarbeitszeit stehen, da sehe ich eigentlich überhaupt keine Bedenken. Im Gegenteil, da würde ich sogar raten, das relativ frühzeitig auf Erreichen der Altersgrenzen zur Rente zu machen. Einfach vor dem Hintergrund, man sollte den finanziellen Vorteil natürlich mitnehmen, auch vorzeitig in Rente gehen zu können. Man hat auch zusätzliche Vergünstigungen, beispielsweise bei öffentlichen Einrichtungen, die man natürlich dann gerade als Rentner dann auch gerne nutzen kann.
An wen kann sich denn ein Diabetiker wenden? Also wir haben gesagt, er kann selbstständig diesen Grad der Schwerbehinderung beantragen, aber es scheint wirklich sehr kompliziert.
Also der Antrag selber ist eigentlich gar nicht so kompliziert, nur das Verfahren, bis letztlich die Behörde das bewilligt, das kann sich kompliziert dann ausgestalten. Unterstützung erfährt der Betroffene von Verbänden, der DDB beispielsweise ist sehr engagiert, da dann am Diabetes.de zum Beispiel, die neue Organisation, macht da einiges. In Selbsthilfegruppen natürlich oder auch bei den Ämtern sind die Leute natürlich schon sehr, sehr hilfsbereit. Und im Internet gibt es natürlich auch diverse Quellen, über die man sich informieren kann, wenn sie denn verlässlich sind.
Eine Frage zum Schluss. Sie sagen, Sie selbst sind Diabetiker, Sie sind berufstätig, Sie machen viel. Sie sehen auch nicht wirklich krank aus. Haben Sie einen Schwerbehindertenausweis oder wollen Sie darüber nicht sprechen?
Ich fühle mich nicht krank und ich fühle mich auch nicht schwerbehindert und habe genau aus dem Grund auch nie so einen Antrag gestellt und habe das auch nicht vor.
Das kommt dann wahrscheinlich erst mit 60.
Will ich jetzt nicht ausschließen, dass ich dann vielleicht irgendwann mal über eine vorzeitige Rente nachdenke. Nee, aber momentan ist es wirklich so, das ist ja durchaus für mich, ich gebe es zu, eine psychologische Sache. Ich will mich auch nicht als schwerbehindert fühlen. Und das wäre ich, wenn ich das offiziell dokumentiert bekäme.
Herr Ebert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ein sehr spannendes Thema und ich denke, eines, was viele Diabetiker immer wieder interessiert. Und erste Hilfen können Sie jetzt schon mal gratis in Anspruch nehmen. Danke.